Wegweiser Digitale Schule, Folge 1, KIM-Studie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wegweiser Digitale Schule. Mein Name ist Tobias Frischholz und heute bei mir zu Gast Florian Emrich. Hallo Florian.
Hallo Tobias.
Ja, ich möchte ganz kurz noch ein paar Worte verlieren zu dem Podcast an sich, denn das ist heute ein Debüt für mich. Das ist der allererste Podcast, den wir heute anbieten. Wegweiser Digitale Schule gibt es ja als Printausgabe und unsere Leser wissen auch, dass es auch unter wegweiser-digitale-schule.de das Portal gibt mit Zusatzextras wie Videos oder PowerPoint-Präsentationen, fertige Formulare auch. Und ja, heute eben als allererstes Mal dieser Podcast in der ersten Folge. Ich freue mich total, Florian, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam diese erste Folge heute machen.
Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Schön. Wir haben uns ja vorher überlegt, die KIM-Studie ist ja aktuell wieder neu aufgelegt worden und da haben wir uns überlegt, da machen wir einen Podcast dazu. Und für diejenigen unter den Hörern, die noch nicht genau wissen, was die KIM-Studie ist. Die KIM-Studie ist eine Studie, die seit 1999 erscheint und zwar alle 2 Jahre, ist herausgegeben vom MPFS, vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und hier wird untersucht der Stellenwert der Medien im Alltag von Kindern. Und zwar sind hier die kleineren gemeint, nämlich die 6- bis 13-Jährigen. Und die ist durchaus repräsentativ, diese Studie. Das sind 1200 Kinder, die mündlich befragt werden oder auch dann teilweise deren Erziehungsberechtigte schriftlich. Ja, Florian, als diese KIM-Studie rauskam, da hattest du ja einen Tweet abgesetzt. Ich darf den mal kurz vorlesen.
Ja. Ja.
Da schrieb der Florian Emrich nämlich bezugnehmend auf diese KIM-Studie: Ich weiß gar nicht, was mich mehr schockiert. 50% der Grundschüler lesen weniger als einmal pro Woche. Dafür nutzen schon 36% der 8- bis 9-Jährigen, also Drittklässler, täglich WhatsApp. Ja, Florian, gleich mal kurz die Frage, was schockiert dich daran?
Ja, zuallererst natürlich, dass Kinder in der Studie scheinbar sehr wenig lesen. Also wenn 50% der Kinder weniger als einmal pro Woche lesen, dann ist das vielleicht noch 2-mal im Monat, dass sie ein Buch in die Hand nehmen. Mhm. Und in den Bildungsstandards für die Primarstufe im Fach Deutsch gibt es eben so einen eigenen Bereich über Leseerfahrung verfügen, wo ein paar Kompetenzen auch aufgeführt sind, die Kinder in der Grundschulzeit erreichen sollen. Und wenn Kinder aber de facto sehr wenig bis gar nicht lesen, dann liegt dieser Bereich irgendwie vollkommen brach und wird dann wohl nur durch das angefüttert, was Kinder eben in der Schule dann lesen müssen. Und das ist für die Kinder dann scheinbar auch ein Müssen, weil sie tun es ja freiwillig zu Hause nicht.
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wenn sie jetzt dann WhatsApp benutzen, das ist halt eine andere Form des Lesens und auch verbunden mit Schreiben, könnte man ja sagen, ist ja gar nicht so schlimm, dass sie nicht mehr so viel lesen. Sie lesen halt jetzt anders und zwar auf WhatsApp.
Ja, das ist ein Stück weit bestimmt richtig, dass man natürlich auch so ein Chat lesen können muss, den nachverfolgen können muss, aber man muss eben auch in der Lage sein, aus längeren Fließtexten Informationen entnehmen zu können und sich eben damit zurechtzufinden. Und das gelingt über WhatsApp-Nachrichten eben nicht. Da muss ich mal ein Sachbuch oder auch ein Kinderroman in die Hand nehmen und den lesen und mich mit dem eben auseinandersetzen. Und dieser Bereich liegt dann eben scheinbar brach.
Also ich gebe dir da vollkommen recht, ja, ich sehe das auch so. Es ist schon erstaunlich, dass hier auf der einen Seite dieses Lesen abnimmt, aber dann natürlich diese digitalen Medien zunehmen und sehr unreflektiert auch diese Medien genutzt werden.
Genau, das ist halt auch der zweite Punkt in meinem Tweet, ne, dass man, dass 36% der 8- bis 9-Jährigen und was eben die Drittklässler sind, täglich WhatsApp nutzen. Mhm. Und da stecken implizit ja 2 Informationen drin, nämlich einmal, dass sie ein eigenes Gerät zur Verfügung haben und mit dem scheinbar mehr oder weniger uneingeschränkt auf das Internet zugreifen können. Mhm. Und da gibt es ja diese berühmte 3-6-9-12-Regel, also dass Kinder unter 3 Jahren gar keinen Bildschirm benutzen sollen, also Fernsehen, Tablet, Smartphone, keine eigene Konsole unter 6, kein Internet und kein Smartphone unter 9 und kein unbeaufsichtigtes Internet unter 12. Und für diese 36% der täglichen WhatsApp-Nutzer scheint das ja schon nicht zu klappen, dass im Elternhaus diese Regel umgesetzt wird.
Ja, diese 3-6-9-12-Regel, die haben wir auch im Wegweiser Digitale Schule mal so erläutert. Ich habe dann noch den Zusatz gemacht, das Wörtchen alleine. Denn ich denke, das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob du zum Beispiel mit 3 Jahren vor dem Fernsehgerät bist, alleine, oder ob da die Eltern das mit begleiten. Aber das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wie die Eltern das vorleben, wie sie es mit begleiten. Und ich denke, da kommen wir auch dann später nochmal im Podcast dazu.
Ja.
Tweet Nummer 2 von dir, den fand ich eigentlich auch ganz interessant. Da hast du geschrieben, auch zur KIM-Studie dann noch, 40% der Eltern stimmen überwiegend zu, dass Datenweitergabe bei kostenloser App okay ist. 62% der Kinder nutzen regelmäßig WhatsApp. Finde den Fehler. Ja, was ist denn hier der Fehler, Florian?
Ja, der Fehler sind eben 22%. Ne? Das heißt, wenn nur 40% dieser kostenlosen Datenweitergabe zustimmen, aber 62% WhatsApp nutzen, das heißt, dass 22% der Eltern nicht verstanden haben, dass WhatsApp eben deswegen kostenlos ist, weil da jede Menge Daten weitergegeben werden und eben auch Daten der Kinder. Das ist mein Eindruck, den ich an einigen Stellen habe, dass Eltern da vieles überhaupt gar nicht bewusst ist, also wie Apps wirklich funktionieren, was Kinder und Jugendliche in den Apps überhaupt machen können und welche Gefahren dahinter stehen.
Da sind wir dann eigentlich auch gleich bei diesem Spruch, if you aren't paying for the product, you are the product. Also der Frank Schirmacher hat ja auch mal gesagt, dass die Daten eigentlich, dass die Ressource des 21. Jahrhunderts sind. Und vielen, glaube ich, ist dann nicht so ganz klar, was sie alles von sich preisgeben. Und natürlich kann man jetzt sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, aber das ist ja völlig blind durch die digitale Welt gehen.
Ja, genau. Und ich meine, das einzelne Datum ist vielleicht noch gar nicht so interessant, ne? Aber es ist ja dann das, was man so als Big Data bezeichnet. Die Summe der Daten, die macht dann eben, die mich doch ziemlich durchschaubar macht. Ne? Mhm. Und man weiß ja nie, in wessen Händen die Daten dann vielleicht doch irgendwann landen könnten. Ne?
Jetzt gibt es sicherlich Eltern, die da die Kinder ganz wunderbar begleiten und auch gute Vorbilder sind. Aber es gibt natürlich auch die Eltern, die ihre Kinder da alleine lassen, weil sie das einfach nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen. Dann wird der Schule immer schnell der Ball zugespielt. Na, dann muss Schule sich darum kümmern. Und natürlich ist es richtig, dass wir uns als Schule auch den digitalen Medien natürlich annehmen müssen. Aber was muss denn Schule leisten, deiner Meinung nach, wenn manche Eltern dazu nicht imstande sind, ihren Kindern die richtige Nutzung dieser Medien zu erklären?
Ja, also wir müssten im Grunde viel Elternarbeit leisten oder zumindest diese Elternarbeit eben anbieten, weil wir halt eine Kontaktstelle überhaupt sind, wie man an diese Eltern rankommt. Ne? Also das Problem ist, mit solchen Angeboten erreicht man oft genau die Eltern, die sowieso schon diesen reflektierten Umgang mit digitalen Medien zu Hause pflegen. Und die man eigentlich gerne auf solchen Elternabenden hätte, die kommen dann natürlich eher nicht. Und das ist dann schade. Dann gibt man vielleicht noch einen Flyer aus, der aber wahrscheinlich dann schnell im Altpapier landet. Die Frage ist also, wie erreicht man solche Eltern? Ne? Mhm. Und da probieren wir an unserer Schule auch immer vielfältige Formate aus, die wir immer wieder anbieten, in der Hoffnung, dass es dann man die Eltern über den einen oder anderen Weg eben erreichen kann.
Was wären das so für Formate, die ihr da anbietet?
Ja, also einmal halt die speziellen Themen Elternabende, wo schon vorher vollkommen klar ist, das ist jetzt ein Elternabend zum sinnvollen Umgang mit Smartphones zum Beispiel. Wir machen es aber auch so, dass wir solche medienpädagogischen Themen auch immer in die normalen Klassenpflegschaftssitzungen einflechten, also die Sitzungen, ich weiß nicht, wie die jetzt zum Beispiel in Bayern heißen, aber wo im Grunde Anfang des Schuljahres alle Eltern kommen müssen und über das informiert werden, was im Schuljahr läuft.
Diese Elternabende.
Genau, da bauen wir inzwischen jetzt auch diese Themen ein, weil da kommen noch am meisten Eltern und da erreicht man die dann auch.
Ne? Ja, also das deckt sich eigentlich genau mit den Erfahrungen, die ich mache, dass spezielle Elternabende genau von denen besucht werden, die es eigentlich nicht bräuchten. 80% sind dann nicht da, die bräuchten es natürlich. Aber diese Idee, das gleich am Jahresanfang zu machen, wenn man schon alle griffbereit hat, ist natürlich auf jeden Fall gut. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, schaffen wir das als Schule überhaupt? Also ich denke dabei auch an die Lehrkräfte, denn es geht ja auch darum, dass auch Lehrkräfte ja hier fit sein müssen, geschult sein müssen. Und da sehe ich schon noch große Probleme auch. Wie siehst du das?
Ja, ja, das stimme ich zu. Also auch bei Lehrkräften ist es so, wenn man im Lehrerzimmer rumfragt und die Kollegen nach TikTok befragt, dann sieht man erstmal große Fragezeichen. Das heißt, die haben von dieser App und den Möglichkeiten und den Gefahren dieser App noch nie etwas gehört. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, mit ausreichend Fortbildung die Kollegen fit zu machen, eben Eltern auch zu beraten. Und es ist ja keinesfalls so, dass man sich da als Schule irgendwie rausnehmen kann, weil Schule hat ja nur mal den Auftrag, Kinder auf das Leben im weitesten Sinne vorzubereiten, und da gehören digitale Medien dazu.
Ja, absolut.
Als Beispiel das Thema Cybermobbing, was ja dann, wenn Kinder so jung WhatsApp nutzen, auch ganz schnell ein Thema wird. Das wirkt sich ja auch auf meine Klassengemeinschaft aus. Also wenn da Kinder nachmittags per WhatsApp gemobbt werden, dann sind das Dinge, die ich, wenn ich, sobald ich davon erfahre, am nächsten Tag im Unterricht aufarbeiten muss. Das kostet natürlich viel Zeit, aber die Zeit muss man sich dann eben nehmen. Ne? Das gehört dann mit dazu. Und da müssen Kollegen eben für sensibilisiert werden, ja. Und sich selbst auch, also selbst bereit sein, sich mit diesen Apps und dem, was dazugehört, auseinanderzusetzen.
Ja, ja, absolut. Du hast gerade TikTok genannt, und TikTok habe ich mir auch aus der Studie notiert. Also TikTok, für die, die es nicht kennen, ehemals Musical.ly, ist ja eine Online-Plattform, bei der die Nutzer so Musik bekommen und dann dazu Playback singen können. Das ist so die Idee von Musical.ly gewesen, und die Nutzer sind dann nach TikTok alle hinübergewandert. Datenschutzrechtlich ein ziemlich heißes Eisen, würde ich sagen. Und was bei TikTok die große, große Gefahr ist, ist, dass hier sehr sexualisiert auch teilweise vor der Kamera dann getanzt wird, und auch ziemlich viele wirklich, wirklich grenzwertige bis teilweise noch schlimmere Kommentare auch zu finden sind und sich dort auch einige Pädophile tummeln. Kannst du das auch so bestätigen?
Also ich selbst hab jetzt die App noch nicht selber aktiv genutzt, halt um mal irgendwie reinzugucken, aber natürlich jetzt nicht selbst gesungen und getanzt. Ich kann halt so bestätigen, dass Kinder das wirklich immer mehr nutzen. Die erzählen auch davon und sich aber auch gar keine Gedanken darüber machen, was eben mit diesen Videos noch passieren kann. Ne? Also dass Videos vielleicht auch gespeichert werden können oder abgefilmt werden können und dann eben über den Freundeskreis, für den sie es eigentlich freigegeben haben, hinaus weitergetragen werden können. Ja. So weit denken die gar nicht, und das ist denen auch gar nicht bewusst. Und mein Eindruck ist auch, dass die Eltern oftmals gar nicht wissen, dass ihre Kinder bei diesen Diensten einen Account haben und das schon selber auch aktiv und produktiv nutzen.
Ja. Und TikTok ist ja auch angegeben in der KIM-Studie, was wird genutzt wöchentlich. Da ist ja TikTok mit 12% schon, finde ich, recht hoch vertreten. Oder auch Instagram 17% wird wöchentlich genutzt, Snapchat auch ein Dienst 21%. Das sehe ich auch als problematisch an, vor allem wenn dieses unbegleitete, unreflektierte Nutzen ist. Und das stelle ich auch fest. Ich selbst bin ja Mittelschullehrer, das heißt, bei mir geht's los ab der 5. Klasse aufwärts, und spätestens in der 5. haben die eigentlich alle ihre Smartphones. Also ich kenne kaum Kinder, die keins haben, und alle haben diese Apps drauf, weil diese Apps natürlich auch so einfach zu installieren sind. Sie sind kostenlos nutzbar, es ist super schnell registriert. Am besten noch gleich mit Facebook oder Google Account, dann geht das noch schneller, das Anmelden. Und dann wird das halt auf Teufel komm raus genutzt und auch exzessiv. Also wir hatten auch Fälle, wo dann in WhatsApp-Gruppen dann am Tag dann 1200 Nachrichten waren.
Ja, natürlich, das gehört mit dazu. Was mich halt noch interessiert hätte jetzt persönlich, wäre halt, wo die KIM-Studie nicht differenziert, die führt ja YouTube-Videos allgemein mit 56% auf. Ja. Wie viele Kinder da schon bei sind, die einen eigenen YouTube-Kanal haben oder eben selbst Videos produzieren, weil auch das nimmt, also es gibt nicht wenige Grundschüler, von denen die YouTube nutzen, die eben auch schon selbst Videos produzieren und da hochladen, mit teilweise äußerst fragwürdigem Inhalt.
Aber gut, die werden später alle Millionäre, ne? Das sind alles die YouTuber, das ist der Berufswunsch, also früher war es der Astronaut oder der Arzt oder die Tierärztin oder was weiß ich, ne? Heute ist es YouTuber.
Genau, ja.
Kann man schnell reich werden. Ja, was wäre jetzt die andere Konsequenz, dass man sagt, bloß keine digitalen Medien in die Schulen, wenn man jetzt sagt, das, was hier zu Hause schon stattfindet, das ist schon viel zu viel, Und wenn wir jetzt in die Mediencurricula noch gucken und auch in die normalen Curricula, jetzt wird dieser Einsatz an den Schulen vor Ort auch noch forciert, gibt es natürlich auch viele, die dann Sturm laufen und sagen, nee, also das geht so nicht, bloß keine digitalen Medien in die Schulen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich meine, damit löse ich ja keine Probleme, indem ich Dinge dann aus Schule raushalte, sondern ich muss ja gerade, wenn ich weiß, dass Kinder privat immer früher damit in Kontakt treten und auch natürlich im späteren Leben das ein ganz zentrales Element sein wird, muss ich sie ja dazu befähigen, das Ganze zu nutzen. Ja? Also nur weil es auch schlechte Bücher gibt und Bücher mit fragwürdigem Inhalt und auch Bücher mit jugendgefährdendem Inhalt, werde ich ja das Lesen nicht aus der Schule raushalten. Sondern ich muss Kinder dazu befähigen, die Dinge sinnvoll zu nutzen und Dinge einzuschätzen und ja, auf die Gefahren und Risiken hinweisen, Möglichkeiten fürs Lernen rausstellen, und deswegen sind die ein ganz wichtiger Baustein eben für die Schule.
Ja, also Kinder, die nichts dürfen, die können später auch nichts. Ja?
Genau, also das denke ich, dass die dann eben vor den Problemen stehen und wenn sie Cybermobbing erfahren oder dass sie dann nicht wissen, wie gehe ich damit um, oder wenn sie sich selbstständig Informationen beschaffen müssen, dass sie, wie sie mit dieser Informationsflut umgehen überhaupt. Ne? Wenn es darum geht, Fake News einzuschätzen, ja, dann ist es mit Sicherheit hilfreich, wenn ich schon mal selber in der Schule auch Fake News produziert habe. Zu sehen, wie einfach geht das, und dann vielleicht eher auf den Trichter komme, auch mal Dinge zu hinterfragen, die ich irgendwo sehe und lese.
Ja, sehe ich absolut genauso. Und ich denke, es ist auch, es muss auch allein schon deswegen in die Schulen, weil wir eben Eltern haben, die sich drum kümmern, aber auch Eltern, die sich eben nicht drum kümmern. Und wenn wir das jetzt nicht auffangen, dann kommt es auch zu einer weiteren sozialen Spaltung auch. Also das, die Leidtragenden sind ja letzten Endes dann auch die Kinder. Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Schule da auch mit bestreiten müssen.
Ja.
Florian, jetzt bist du ja nicht nur der KIM-Studienspezialist, sondern du bist ja auch ganz aktiv, was OER-Medien betrifft. Wir haben auch im Wegweiser Digitale Schule in der Ausgabe April 2019 auf zwei Seiten einen Artikel gehabt, so finden Sie sich im OER-Dschungel zurecht. Und da warst du auch mit aufgelistet, nämlich mit deinem Projekt Mathe mit Mieze Mia. Vielleicht kannst du mal kurz den Zuhörern erklären, was das genau ist.
Genau, das ist im Grunde eine Serie von kleinen Mathematikarbeitsheften. Die sind, wenn man sie ausdruckt, im Format DIN A5 quer. Und diese Hefte thematisieren immer einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Grundschulmathematik. Also Rechnen mit Geld oder Umgang mit Zentimeter und Meter, der Zehnerübergang beim Addieren im Zahlenraum bis 100. Also da gibt es immer so kleine Hefte und die alle auch dann ganz OER-mäßig im bearbeitbaren Format vorliegen. Das heißt, die Kollegen können die runterladen, können die nach ihren Vorlieben verändern, ausdrucken und dann eben im Unterricht nutzen.
Und ich muss auch sagen, ich habe wenige Projekte gesehen, die so liebevoll und so ästhetisch gestaltet sind. Also das macht allein schon das anzusehen und macht schon Freude, um dann auch damit dann zu arbeiten. Also das finde ich total klasse, wie du das gemacht hast.
Ja, danke. Das ist vor 8 Jahren entstanden, das ganze Projekt, einfach weil es sowas noch nicht gab. Ich habe lange gesucht nach Material, das ich eben nach meinen Vorlieben anpassen kann. Also damals war es noch so, die Vorlagen, die Verlage angeboten haben, das waren halt fertige Kopiervorlagen oder dann CD-ROMs, auf denen PDFs waren, die man nicht bearbeiten konnte. Und ich wollte sowas halt dann immer individuell an meine Schüler anpassen können. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn es das nicht gibt, dann mache ich es eben selbst und dann direkt unter offener Lizenz, damit eben Kollegen dann auch rechtlich die Möglichkeit haben, das anzupassen.
Hast du das dann alles ganz allein gemacht oder hattest du da auch Helfer?
Der Anfang war definitiv allein. Das war halt damals, mein erstes Heft war zum Thema Geld und ich hätte nicht gedacht, dass da letztendlich mal über 50 Hefte dabei rausspringen, die schon, also ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt, wie oft sie runtergeladen werden, aber es dürfte sehr oft inzwischen sein. Immer wenn ich für meinen Unterricht ein Heft gebraucht habe, habe ich das eben erstellt und dann hochgeladen. Und dann kam natürlich teilweise von Kollegen Hinweise, dass da noch Fehler drin sind oder Hinweise auf Aufgabenformate, die man einbinden könnte. Und in der Form gab es schon Helfer, aber dass jetzt ein Kollege hingegangen ist und hat ein Heft zu einem Thema komplett selbst erstellt und dann zur Verfügung gestellt, das ist leider noch nicht passiert. Das wäre immer meine Hoffnung gewesen, aber dazu ist es leider noch nicht gekommen.
Denn das ist ja eigentlich genau das, was man mit OER auch beabsichtigt, ne? Also, dass man Dinge frei zur Verfügung stellt, in der Hoffnung, dass dann auch andere das aufgreifen, vielleicht sogar auch Fehler finden und die ausbessern, aber auch ja, was Eigenes, Neues draus bauen. Weil ich habe mir dann schon die Frage gestellt, wenn es sowas Tolles jetzt gibt für Mathematik, Grundschule, wie toll wäre das, wenn das auch für andere Fächer dann sowas Ähnliches wäre, also für Deutsch oder für Englisch beispielsweise. Ne? Und man kann ja auch das, was du schon angefangen hast, im Prinzip so als Skelett im Prinzip nehmen und dann mit Inhalten füllen. Also so schwer wäre es eigentlich gar nicht. Ne?
Nee, das ist nicht schwer, aber ja, mein Eindruck ist, dass es derzeit auch noch sehr leicht ist, mit selbst erstelltem Material doch den einen oder anderen Euro zu verdienen im Internet. Und dann vielleicht Kollegen eher ihre Materialien auf solchen Plattformen veröffentlichen, als es dann eben kostenlos zum Beispiel über, wie ich es mache, über das Wiki der ZUM anzubieten.
Ja. Na, vielleicht finden sich jetzt noch die ein oder anderen Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal von Mathe mit Mizi Mia kennen,
Ja.
etwas hören, und nehmen das dann vielleicht zum Anlass, sich das schon mal anzuschauen und vielleicht dann sogar dann darauf aufbauend dann etwas Eigenes zu entwickeln.
Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das noch weiter Früchte tragen würde.
Okay, Florian. Ach so, bevor wir uns dann verabschieden, was noch ganz wichtig ist, der Florian ist natürlich auf Twitter. Wir haben ja heute die beiden Tweets schon zitiert. Möchtest du kurz noch deinen Twitter-Namen sagen, damit die Hörer dich dort auch finden können?
Genau, bei Twitter bin ich der Bingenberger.
Der Bingenberger. Das liegt daran, weil du kommst aus Bad Hennef, ja?
Aus Hennef, genau,
Aus
und
Hennef, ja.
die Straße, in der ich wohne, heißt Bingenberg. Und als ich mich damals bei Twitter angemeldet habe, hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Dienst irgendwie lange und intensiv nutze und habe dann das Erstbeste genommen, was mir eingefallen ist.
Ja,
Und
ist doch super. Das ist ein
ja.
guter Name. Also den merken wir uns am besten, dem Bingenberger folgen. Denn ja, du machst immer auch sehr gute Beiträge auf Twitter und ich folge dir schon eine Zeit und habe gedacht, das ist jetzt genau derjenige, den ich brauche für die allererste Folge vom Podcast Wegweiser Digitale Schule. Hat mir auf jeden Fall total Spaß gemacht, heute mit dir diese erste Folge zu machen.
Ja, danke mir auch. War mir eine Freude.
Und auch danke an die Zuhörer fürs Zuhören und wir werden dann im nächsten Monat mit der nächsten Ausgabe des Wegweiser Digitale Schule dann den nächsten Podcast präsentieren. Machen Sie es gut und tschüss Florian, danke.
Ja, tschüss.